Erlebt Podcast. Für dein befreites und erfülltes Leben.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erlebt Podcasts. Heute wieder mit dem lieben Andreas, der super aussieht heute wieder mal, geilen Pulli anhat, tolle Frisur. Schön, dass du da bist, Andreas.
Tobi, gut, dass wir verheiratet sind, oder?
Ja, hast du meinen Ring an, ne? Genau.
Ja. Wir sind schon begeistert von uns, ne?
Ja, man muss ja auch ein bisschen Selbstliebe haben auch, oder? Das ist auch wichtig.
Ja, das war das geplant?
Nee, das war spontan.
Das ist ein
das
gute
war wie Überleitung. Das war wie so ein kleiner Jump-In.
Ja. Ja. Spannend. Selbstliebe, ein heißes Thema. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir fühlen uns eigentlich ganz geehrt, oder?
Ja, ich fühle mich geehrt, auf jeden Fall. Also ich hab sie schon auch immer mal wieder so gesehen in der einen oder anderen Stelle. Aber ich freue mich jetzt heute, ich bin so ganz unvoreingenommen, das ist so schön, einfach mal selber zu hören, was sie uns zu sagen hat. Ja.
Und das Gute ist, sie sieht immer so gut auf das Instagram aus, ne? Wir haben sogar die Person hier, die sie immer filmt.
Okay.
Also wir werden schön. Auch gut aussehen, wenn sie da irgendwas postet.
Endlich sehen wir auch mal gut aus, danke.
Ja, nach vielen Auftritten im Radio und Fernsehen und in diversen Podcasts und weiß nicht wo überall, haben wir sie endlich auch für viel Geld uns eingekauft. Nein, Quatsch.
Sehr viel Geld.
Alles ehrenamtlich für Jesus.
Ja. Amen.
Ja.
Nelly,
ja.
Du bist hier. Nelly Kronwald.
Ja.
Schön. Wunderbar. Schön, dass du gekommen bist.
Ja, danke, dass ich hier sein
darf. Und ich muss auch sagen, sie sieht auch in real sehr gut aus.
Oh, danke schön.
Das ist jetzt wieder ein Kompliment, mein lieber Scholli, ey.
Darf ich das jetzt machen?
Sehr nette Menschen.
Warte mal ab nach dem Podcast.
Den vorherigen Gast habe ich gefragt, ob er liiert ist, ob er noch zu haben ist. Er hat gesagt, nein.
Oh, stimmt. Doch, er war liiert, er hatte doch sogar zwei Kinder.
Ja, er ist nicht zu haben.
Achso, das meinst du, ja, genau.
Okay. Ich bin auch nicht zu haben.
Das ist gut.
Ja. Auch wenn ich alleinerziehend bin, aber mein Blick und Fokus ist gerade wirklich Jesus.
Ganz Halleluja. Wow, ja, das ist schön. So heftig. Jetzt werden sich alle bei dir melden, die auch diese Einstellung wollen. Aber dafür
Nein,
sind
das
wir
ist
hier.
Wirklich, das ist wirklich die Erfüllung. Es ist etwas, wo ich auch mit einer Freundin gesprochen habe, die jetzt auch schon seit so vielen Jahren Pflegemutter ist. Sie sagt, das ist das Schönste, wenn du in der Berufung Gottes dienen kannst.
Ja.
Nelly, da muss ich jetzt nachfragen. Also es gibt ja die Bibelstelle, wo David sagt, wenn ich nur dich habe, brauche ich nichts.
Genau, so ist das.
Ja. Fühlst du das?
Ja, absolut.
Kannst du da mal irgendwas zu sagen? Weil ich meine, ich glaube, das wünscht sich ja irgendwie jeder. Ne? Ja. Ich meine, ich bin überglücklich verheiratet, aber genau das Gefühl oder diese bedingungslose Glücksgefühl, es ist gut so, wie das ist. Ich habe kein Need nach irgendetwas.
Ja.
Wie kann man da hinkommen?
Naja, Gott hat uns so geschaffen. Er hat eben dafür uns gemacht. Und das, was wir brauchen, ist wirklich nur in der vertikalen Ebene zu finden. Das Horizontale ist schön, wenn wir eben auch unser soziales Umfeld aufbauen, unsere Bedürfnisse befriedigen dürfen. Aber Gott hat uns so gemacht, dass wir eben nur da hundertprozentige Erfüllung erhalten, wo wir in der Vertikalen mit ihm zusammen sind, von oben nach unten. Und das ist so schön, dann steht der Himmel offen und du spürst richtig, dein Herz ist erfüllt. Egal wie die Umstände um dich herum sind, wenn Jesus da ist, brauchst du nichts anderes. Und ja, ich erlebe das einfach im Alltag und ich glaube, ihr auch. Ja, gerade wenn auch kein Partner da ist, du bist total abhängig von ihm. Das ist gerade das Schöne. Weil auch zum Beispiel das Finanzielle. Ich bin, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber ich bin seit 5 Jahren alleinerziehend. Mein Ex-Mann hatte uns dann auch mit meiner Tochter verlassen. Und dann stehst du einfach ohne nichts da. Keine finanzielle Absicherung. Ich bin Studentin schon seit 5 Jahren und weißt du, wie oft Gott reingegriffen hat? Weißt du, wie oft er gezeigt hat, ich bin dein Vater, ich bin dein Ehemann, ich bin dein bester Freund, ich bin alles für dich. Und das ist das Schönste, du erlebst es nur, wenn du wirklich diese Abhängigkeit brauchst, also wenn du Abhängigkeit nur von Jesus auch quasi erlebst, nur wenn du ihn brauchst, versteht ihr?
Ja.
Du hast keinen Ehemann, der sagt, ich gebe dir jetzt Geld und du kannst einkaufen gehen.
Also man kann ja hier auch mal ein kleines Plädoyer halten für die Singles, ne? Also ich meine, ich war ja auch mal Single und ich muss auch schon sagen, dass das auch eine sehr segensreiche Zeit war. Einfach zu wissen, okay, man ist alleine mit Jesus unterwegs und er gebraucht dich. Mhm. Du hast Zeit für ihn, du kannst dich einsetzen. Und ich meine, Paulus schreibt das ja auch schon in der Bibel, ne? Dass man, wenn man einen Partner hat, dann doch auch für die Belange des Partners arbeitet und so als Single. Also an alle Singles, genieß auch das Single-Sein.
Absolut. Und ich glaube, wenn du im Single-Sein mit Gott das genießt und unterwegs bist und dann ein Partner dazukommt, bist du nicht abhängig vom Partner. Du erwartest nicht, dass er deine Bedürfnisse erfüllt, sondern du hast diese Bedürfnisse schon alle erfüllt durch Gott. Ja, und dann kann wirklich Liebe stattfinden. Dann liebt der eine und der andere liebt ihn zurück. Und es ist keine Abhängigkeit, keine falsche Abhängigkeit vom Partner da. Ne?
Und trotzdem bleibt das Leben herausfordernd. Ja. Und Herausforderungen hast du ja auch schon in deinem Leben einige erfahren. Und vielleicht für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, soll es ja auch welche geben.
Ja,
sozusagen. Steigen wir mal rein irgendwie auch in deine Geschichte, Andreas, oder? Was sagst du? Wäre doch ein schöner Start mal zu fühlen. Wer ist eigentlich diese Nelly? Was hat die so durchlebt?
Wie sind wir eigentlich auf Nelly gekommen?
Ja, wie kamen wir eigentlich auf sie? Das weiß ich gar nicht. Hast du sie angeschrieben wieder auf Instagram?
Ja, das ist so meine Masche, ne?
Deine Masche?
Nee, Gott macht das. Das ist ein Tool. Ja. Also deswegen glaube ich, Instagram ist was Gutes. Ja. Das war ja bei Andrea Balschow so. Das ist ja schon bei einigen Leuten so gewesen.
Sugar.
Die uns Gott durch Instagram, die wir vorher auch nicht kannten. Ich meine, Andrea Balschow ist zwar schon im Fernsehen, aber ich, ganz ehrlich, hatte nie einen Bezug zu Andrea. Und ich weiß gar nicht, Nelly, irgendwas hat mich angefixt bei dir. Ich weiß auch gar nicht, durch wen ich auf Nelly gestoßen bin. Aber ich glaube, das war ein Beitrag.
Also bei mir zum ersten Mal war es...
Zum geistlichen Missbrauch, glaube ich.
Ah, war das so? Ah ja. Ich glaube, ich habe es hier mal beim BTB, Business trifft Bibel, glaube ich, bei irgendeinem Kongress gesehen, vom Bild her. Da habe ich gedacht, okay, spannend. Schon länger her.
Naja, aber es ist wieder, man muss Gott erwähnen, weil es ist wie so oft, wenn die Leute hier sitzen, dann ist meistens eine Geschichte dahinter, dass Gott irgendwie was geschickt hat. Ich meine, gut, ich weiß auch nicht, ob sie auf jeden Instagram-Ding irgendwie antwortet, das weiß ich jetzt nicht, aber sie hat bei uns geantwortet und jetzt sie hier. Nelly, nimm uns ganz kurz in deine Geschichte mit rein.
Gerne.
Aus welchem Kontext du kommst, woher du kommst und was du gerade als Studentin seit 5 Jahren vor allen Dingen machst.
Yes. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber mit 2 Jahren hergekommen aus Russland, habe 5 Schwestern und bin tatsächlich hier in der Nähe bei Reiskirchen aufgewachsen.
Ach schön, krass.
Ja, voll krass, dass ich heute hier in Fernwald sitze. Auf jeden Fall, ich bin in einem Elternhaus groß gewachsen, wo ganz viel Tradition gelebt worden ist, ganz viel Religion. Mein Papa ist Pastor. Immer noch in dieser Gemeinde, die wir dann auch viele Jahre besucht haben. Und da galt es sowohl zu Hause als auch in der Gemeinde. So musst du dich verhalten, dann bist du von Gott geliebt. Und da gab es ganz, ganz verschiedene Regelwerke. Also die Bibel wurde eher als Regelwerk genutzt. Und für mich war vieles unverständlich, aber man passt sich an. Man geht in dieses soziale Netzwerk, man wächst dort ja auf. Das ist dann die Normalität. Und so habe ich dann gelebt, sodass ich zum Beispiel wusste, Hosen tragen ist falsch. Röcke trage ist richtig. beziehungsweise ich hatte, das hat mich schon irgendwie, also nicht in Ruhe gelassen, ich habe das dann heimlich gemacht. Ich habe trotzdem heimlich Hosen in die Schule angezogen, in der Hoffnung, dass meine Eltern mich nicht erwischen. Das ist aber trotzdem ein paar Mal passiert. Ich hatte eine ganz große Angst und ich glaube, Angst ist ein gutes Stichwort, dass du ständig Angst hast, etwas Falsches zu tun, nicht von Gott angenommen zu sein, weil du vielleicht etwas nicht geleistet hast, weil du deine Sünden nicht bekannt hast. Und da war eine enorme Angst, meine Heilsgewissheit nicht zu haben, also
und
nicht trotzdem, in den Himmel zu kommen.
Und trotzdem ein bisschen Rebell.
Ja, ein bisschen schon. Ich habe immer wieder Fragen gestellt, die wurden dann aber nicht beantwortet.
Bist du immer noch Rebell?
Ich würde sagen, ich bin eine, die sehr viele Fragen stellt und sich nicht zufrieden gibt, wenn ich keine Antwort habe.
Was waren das für Fragen, die du gestellt hast zum Beispiel?
Ja, Papa, wo steht das denn geschrieben? Oder warum darf ich keine Hosen in die Schule tragen? Warum darf ich nicht ins Freibad gehen? Warum darf ich nicht mit meinen Freundinnen tanzen gehen?
Boah, diese Leute, ne? Ich kenne diese Leute.
Du kommst doch selber auch aus dieser Ecke des Christen.
Ich weiß, wir wurden nicht geliebt.
Ja, das Problem ist, dass du es dann aber heimlich machst.
Naja, klar.
Ja, du willst es trotzdem, du verstehst es nicht. Und gerade aus diesem Nicht-Verstehen machst du es dann irgendwie doch hintenrum. Und,
das heißt, du hast auch Rock getragen und drunter die Jeans?
Nein, ich habe mich im Keller umgezogen, bin dann...
Aber da müssen wir nochmal kurz rein, weil dieses... Ich glaube noch nicht mal, dass, also war das durch die Autorität, die oder durch dieses Generationenverhältnis, dass die nicht geantwortet haben? Weil, also ich habe das so wahrgenommen in meiner Vergangenheit, das war einfach so gegeben. Wir hatten keine Fragen zu stellen. Mhm. und das musste einfach so gelebt werden. Und dann kam so langsam eine Generation, die angefangen hat, Fragen zu stellen. Und ich glaube, die manchmal wussten die gar keine Antwort.
Genau.
Oder wie ist es dir ergangen?
Ja, doch. Ich habe auch dann im späteren Verlauf später mit meinem Papa viel darüber gesprochen, zum Beispiel über Korinther 14 mit der Zungensprache, mit dem. Und ich habe gemerkt einfach, da sind verschiedene Meinungen da, aber es ist irgendwie trotzdem ja eine Meinung, ne? Wo man viel drum sprechen kann und diskutieren kann.
Korinther 14, Zungensprache. Ja? Vielleicht der ein oder andere so fragt sich jetzt, was ist denn eigentlich die Zungensprache? Also nur, ich versuche das immer so ein bisschen, kannst du kurz mal was reinnehmen, was das bedeutet und wie da die Unterschiede waren, oder?
Ja, ich bin in einer Pfingstgemeinde groß geworden, deswegen bin ich damit groß geworden, dass im Gottesdienst halt in der Zungensprache gebetet worden ist. So, und das habe ich viele Jahre mitbekommen.
Also Zungensprache ist eine
von Gott gegebene Sprache, die nur Gott versteht und der Mensch zwischen beiden.
So. Mhm.
Das ist die Geschichte, wo auch dann Jesus, als er dann zum Himmel, zum Vater zurückgeht, seine ganzen Jünger, dass sie dann eben getauft werden im Heiligen Geist. Und das wird halt oft gleichgesetzt mit der Zungensprache. Und da ist das Problem, dass man sagt, hast du die Zungensprache nicht, die Gabe des Zungenredens, bist du nicht vom Heiligen Geist erfüllt. Dann bist du kein Christ. Das ist dann wieder eine Form von geistlichem Missbrauch, die man dann in solchen religiösen Kreisen erleben kann.
Das ist ja auch eine Lehre, sag ich mal, die ja auch teilweise die Christen miteinander spaltet und so eine 1A-Christ und 2B-Christ macht. So
genau,
der eine,
Schubladendenken.
Ne? Genau, das ist eine ganz schwierige Lehre, die Taufe im Heiligen Geist, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Nochmal ein anderes Thema, aber vielleicht ein guter Übergang zu dem, dass ich eben geistlichen Missbrauch erlebt habe. Ja, das ist der Begriff, den ich viele Jahre später, also echt erst mit 30 gehört habe und dann verstanden habe, das ist mir passiert. Ich habe geistlichen Missbrauch erlebt. Geistlicher Missbrauch wird einfach so definiert, dass eine Autoritätsperson, die eine geistliche Leitung innehat, dass sie über die Mitglieder, die in der Gemeinde sind, sich stellt und sich seine eigenen Regeln über einen stellt und sagt, so musst du leben, dann wirst du von Gott angenommen.
Wow.
Zum Beispiel, was habe ich erlebt? Das waren auch wirklich traumatische Ereignisse, dass man mir gesagt hat, nur wenn du schwerwiegende Sünde, und hier wurden Sünden wieder kategorisiert, wenn du sie bekennst vor den Leitern der Gemeinde, dann sind sie dir vergeben.
Oh wow.
Bekennst du sie nicht? Kann das sein, dass Gott dir nicht vergeben hat?
Wow, das ist crazy.
Das ist krass, oder?
Das ist crazy.
Ja.
Oh, du Armer.
Hast du das auch gehabt? Hast du sowas auch erlebt?
So krass. Also, bestimmte Dinge mussten öffentlich vor die Gemeinde getragen werden.
Genau, aber weißt du, das sind alles Ungeschriebene.
Ja, ja.
Die stehen nirgendwo und die werden auch so nicht kommuniziert, aber unterschwellig sind sie da.
Aber dann produzierst du jetzt müssen wir mal Tacheles reden, dann produzierst du ja ständig Leute, die nicht in den Himmel kommen, weil die haben ja nicht immer die Gelegenheit, vor allen zu gehen und sich zu bekennen. Stell dir mal vor, du machst jetzt gerade irgendeinen Mist. Und dann hast du erst zwei Wochen später die Möglichkeit und in dieser Zeit...
Brauchst einen Unfall, bist
das
weg.
Das Problem, das ist zum Beispiel ein Punkt, ganz kurz, meine Tochter
kam... Ja,
aber
das ist ja so eine Frage.
Ja, Tochter hatte eben das letztens gesagt, sie war in der Kinderstunde in einer solchen Gemeinde und da wurde ihr von der Leiterin gesagt, wenn ihr Kinder abends nicht betet und einschläft und dann irgendwie in den Himmel sterben sollte, dann kommt ihr nicht in den Himmel.
Nein.
Das wird von klein auf gelehrt, du musst dich so verhalten und der Knackpunkt ist, dass eben Sünden kategorisiert werden. Die Leiter bestimmen, welche Sünde schlimm ist und die bekannt werden muss und welche okay sind. Also zum Beispiel ist ganz groß in der Gemeinde, wo ich das erlebt habe, dass Schwarzarbeit, kein Problem, jeder kann mal dort ein bisschen Boden verlegen, Fliesen verlegen, alles gut.
Aber zum Beispiel
Sex vor der Ehe, das ist dann eine Sünde, die muss bekannt werden.
Ja, genau.
Und dann kategorisieren Leiter und sagen, das ist in Ordnung und das ist schon eine Schwelle, eine Grenze, die ist überschritten. Hier musst du vor die Leiterschaft gehen. Und dann wird es meistens, hat es Folgen, dass man vor die ganze Gemeinde gestellt wird. Alle erfahren dann auch, was dir passiert ist. Zum Teil wird man dann auch aus solchen Gemeinschaften ausgeschlossen. Man verliert das gesamte soziale Umfeld. Also das hört sich echt krass an.
Das hört sich so richtig nach Sekte an. So irgendwie so richtig krass, so Zeugen Jehovas-Style. So ein bisschen. Das ist wirklich heftig.
Aber wenn du da drinnen bist, ist es für dich dein Leben. Das ist
dein ganzes
Umfeld. Du hältst dich daran
fest.
Ne? Du willst alles richtig machen. Das war bei mir zum Beispiel so, ich hatte meinen Ex-Mann mit 15 kennengelernt, der war mein erster Freund und wir hatten vorehelichen Sex und wir haben so viele Jahre mit diesem Schuld- und Schamgefühl gelebt, das war schlimm. Selbst an meiner Hochzeit saß ich da und habe gedacht, ich habe gerade ein weißes Kleid an, aber eigentlich fühle ich mich so dreckig.
Ehrlich jetzt?
Es war so schlimm, ich wusste nicht, kann ich das irgendjemandem bekennen? Und ich wollte das so gern, weil ich dachte, mir ist nicht vergeben. Ich habe es ja nicht bekannt. Ja, also so ein Dilemma, das ist schon heftig,
aber.
Oder?
Krass, aber...
Durftest du den Schleier tragen?
Ja, weil wir es hier niemandem gesagt haben.
Immerhin. Und meine Frau durfte das nicht.
Genau. Ach so, da gibt es Unterschiede. Oder? Schleier tragen. Ich kenne das nicht so, deswegen müsst ihr...
Wenn du es bekennst, kann die Folge sein, dass ihr beide ausgeschlossen werdet als Paar und dann müsst ihr irgendwo anders heiraten. Oder aber ihr kriegt die Chance, in der Gemeinde zu heiraten, aber dann mit einem offenen Zeichen, zum Beispiel, dass die Frau keinen Schleier tragen darf und der Mann kein Blumengesteck. Das heißt, das Brautpaar sitzt vorne, alle schauen es an und alle wissen, sie hatten
vorher. Boah, das ist so übel.
Heftig, du sitzt richtig auf deiner Hochzeit.
Das
und
so
stell
krass,
dir mal vor, es ist nicht öffentlich bekannt. Das ist ja, du denkst ja nur, die ziehen dich gerade alle nackt aus, so gefühlt, weißt
Ach, du?
Boah, das heftig. Ist echt. Ich lese gerade ein Buch, Überzeugen Jehovas.
Ja.
Von jemandem, den wir persönlich kennen.
Ja.
Ganz ehrlich, das, was du gerade alles erzählt hast, ist wie so eine Parallele zu ihm. Er beschreibt genau das Gleiche bei den Zeugen Jehovas. Und das ja, ich weiß nicht, ist das eine offizielle Sekte?
Ja, offiziell, ja. Definitiv.
Ist es so?
Ja, definitiv.
Und das ist genau das. Er sagt, die Kategorisieren die Sünde, sagen, okay, das muss raus, das muss nicht raus. Die entscheiden, welche Konsequenzen das hat. Das ist ja wie, boah, das schaudert mir gerade.
Parallele.
Ja.
Ich glaube, da müssten wir halt auch vorsichtig sein, dass wir nicht alle unter einem Deckmantel setzen und sagen, das sind Sekten, alles Sekten, sondern es gibt wirklich, eigentlich kann in jeder christlichen Gemeinde oder in jeder Religion kann geistlicher Missbrauch geschehen. Mhm. Mir schreiben muslimische Frauen, hey, das, was du berichtest, kenne ich.
Mhm.
Ja, also es muss nicht unbedingt eine Gemeinde sein oder es gibt verschiedene Formen von geistlichem Missbrauch und die Intensität, aber eigentlich kann er auch in einer sehr liberalen Gemeinde ebenfalls geistlicher Missbrauch
berichten. Ich glaube auch, dass das Thema weiter verbreitet ist, als wir glauben.
Mhm.
Und ich glaube auch, wie du sagst, dass es nicht, dass gleich alles Sekten sind, sondern ich glaube eher, dass es sektierisches Verhalten vielleicht gibt.
Ja, so sektenartige Verhalten.
Genau. Und das kann natürlich schon auch in gewissen Gemeinschaften immer irgendwo passieren. Das muss ja gar nicht in der Kirche sein. Das kann ja überall passieren,
oder? Auch in
oder?
Der Familie, ne? Geistliches Oberhaupt der Ehemann.
Ja, absolut.
Genau.
Aber Nelly, woher kommt, also was denkst du, woher kommt dieses Problem? Weil die machen das ja meistens wahrscheinlich gar nicht mal böswillig, möchte ich mal meinen.
Bewusst, ja. Vieles geistlicher Missbrauch geschieht oft unbewusst, aber auch bewusst. Und ich glaube, dass das auch sehr viel mit der Kultur zusammenhängt, in der man aufgewachsen ist, deren Art zu leben. Und wenn wir jetzt gerade auch diesen Schwung aus Russland ansehen, ne? Ich finde, Russlanddeutsche sind weder Russen noch Deutsche. Das ist irgendwie nochmal ein ganz eigenes Volk.
Ja, ja.
Und wenn wir das aber ansehen, die Geschichte, wie eben auch dort Verfolgung stattgefunden hat, wie man versucht hat, alles zu verstecken, nicht nach außen zu tragen, das bringt doch auch viel Erklärung dann, warum geistlicher Missbrauch gerade in so Gemeinschaften stattfinden kann.
Hm.
Ne? Aber ich glaube, also der Fokus, den ich wo ich immer wieder hindeute in meiner Arbeit, ich kläre nämlich über geistlichen Missbrauch auf, auch über narzisstische Gewalt, die ebenfalls auch sehr eng miteinander verbunden sein kann. Und ich glaube, das, was mir so wichtig ist zu vermitteln, ist, dass geistlicher Missbrauch eine enorme Folgen mit sich bringen kann, sowohl auf der psychischen, auf der geistlichen und auch auf der körperlichen Ebene. Alle drei Bereiche des Menschen werden so krass angegriffen und vor allem die Beziehung mit Gott.
Mm.
Du lebst wirklich hier auf dieser Erde und du hast das Gefühl, du bist irgendwie immer in einem Kampf mit Gott. Das ist so, so schwerwiegend. Jesus hat alles bezahlt, aber es reicht irgendwie nicht aus.
Mm.
Und man hat ständig dieses Struggle und das ist ja nicht kein Leben in Freiheit.
Yes.
Ich weiß zum Beispiel, als Kind, da war ich wirklich noch ein kleines Mädchen. Mir wurde immer wieder die Angst gemacht vor der Hölle.
Mhm.
Ich war wirklich sehr immer unsicher, ob ich in den Himmel komme. Dieser Unheil, also nicht, keine Heilsgewissheit zu haben. Und dann stand ich draußen auf dem Feld, hab gespielt und plötzlich brach über die Wolkendecke ein extremer Sonnenstrahl ein. Kennt ihr das, wenn es so richtig schön nach unten geht?
Ja.
Und ich dachte mir so, das ist der Moment, wo Jesus jetzt kommt. Jetzt kommt er.
Mhm.
Ich bin nach Hause gerannt als kleines Mädchen, habe mich im Badezimmer auf den Boden geschmissen und gesagt, bitte Jesus, bitte nimm mich mit, ich will hier nicht sein. Ich hatte so eine Angst, dass er jetzt kommt und ich nicht mitgehe. Oder manchmal, wenn ich nach Hause kam und da alles war still und keiner war da, habe ich gedacht, jetzt, die haben Entrückung erlebt und ich bin nicht mitgekommen. Also man hatte immer diese Ängste immer diese und schon Angst. Von klein auf, ne?
Ja, also du hast gerade gesprochen davon, dass das körperliche, geistliche als auch Konsequenzen hat.
Ja.
Und kannst du da uns so ein bisschen nochmal mit reinnehmen, was das bedeutet?
Ja, und zwar ist das so, dass du zum Beispiel auf der psychischen Ebene, das ist statistisch nachgewiesen, Menschen, die religiösen Missbrauch, geistigen Missbrauch, spirituellen Missbrauch, das ist alles ein Begriff, der also als Synonym dafür steht, die erleben eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung oder entwickeln sie.
Krass.
Das heißt, ich studiere Psychologie und ich glaube auch, dass Gott mich da in dieses Feld reingesetzt hat, damit ich Glauben und psychologisches Wissen zusammen verbinden kann. Yes. Komplexe PTBS, also das ist die Abkürzung für posttraumatische Belastungsstörung, kommt, wenn es über 2 Jahre lang immer wieder zu traumatisierenden Ereignissen kommt. Und das, was man eben durch geistlichen Missbrauch erlebt, ist traumatisierend. Da ist ganz viel Angst mit im Spiel, ganz viel Machtgefälle. Ich kenne Betroffene, die mit mir dann in der Seelsorge sind, die sagen, die haben extreme Angststörungen entwickelt, Panikstörungen, Zwangsgedanken. Zwangsgedanken zum Beispiel, ich darf nicht denken, dass Gott schlecht ist, aber der Gedanke kommt und dadurch verfestigt er sich.
Ja.
Ich darf nicht über Gott denken, dass er schlecht ist. Oh nein, was habe ich gerade gedacht? Und dadurch entwickelt sich ein richtiger Zwangsgedankenkreislauf.
Boah, krass, das kenne ich wegen dem Heiligen Geist, ne? Diese Aussage in der Bibel, wenn du den Heiligen Geist spottest und dann denkst, oh shit, habe ich jetzt den Heiligen... Yo,
ja,
kennst du die Stelle nicht?
Ich kenne die doch. Jetzt bin ich raus. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das lässt dann das Heiligen Geist.
Ach so, ja, genau, dann bist du raus. Dann ist jetzt
Zappenduster, ne? Ich meine, dann bist du raus aus dem Christlichen.
Ja, genau.
Du bist dann verloren.
Genau,
du bist dann
weg. Ja. Du hörst nicht mehr dazu.
So
ist
krass.
Aber auch spannend, weil ich glaube, das sind auch theologische tiefe Fragen, die man da beantworten muss, auch mit der Verlierbarkeit des Heils und der Versiegelung durch den Heiligen Geist und so. Das sind ja ganz viele Themen, die damit reinspielen.
Ja, aber das Problem ist, wenn du je stärker du einen Gedanken verdrängen versuchst, desto stärker kommt dann. Da entwickeln sich Zwangsgedanken. Und Begleiterscheinungen sind zum Beispiel Schlafprobleme. Das sind ganz, ganz viele Begleiterscheinungen, die eben mit geistlichem Missbrauch kommen. Das heißt, es ist nicht nur die geistliche Ebene betroffen, wo es um die Beziehung mit Gott geht, sondern auch diese psychische Ebene, die ist so stark angegriffen, die emotionale Ebene. Man verliert das Vertrauen in Gott, weil man so missbraucht worden ist. Man kann nicht mehr in Beziehungen gut leben, weil man Angst hat, dieser Mensch wird mich auch ausnutzen. Die Informationen, die ich weitergegeben habe, werden weitergegeben. Das sind so viele Details, eben was das auch mit der Psyche macht.
Und wo würdest du sagen, ist der erste Punkt von geistlichem Missbrauch, wo das dann, also ist das dann wirklich dieses, okay, du wirst vor die Gemeinde gestellt, oder fängt das noch viel, viel früher irgendwo
viel
schon an?
Viel subtiler auch, ja, zum Beispiel, indem man so Aussagen trifft wie, sowas macht man ja nicht als Christ oder, also auch mit so einem Lächeln im Gesicht, so manipulative Strategien, Techniken, die man anwendet eben. Bei geistlichem Missbrauch findet Macht und Manipulation ganz stark statt. Und da werden Techniken angewandt, die so auch unterschwellig sind, wo man versucht, einen eben durch das schlechte Gewissen irgendwie auf seine Ebene zu ziehen, ihn so zu manipulieren, dass er sich so verhält, wie du das möchtest.
Boah, ich fühle mich aber gerade auch selber ertappt.
Also man muss bedenken,
als Vater.
Jeder Mensch hat eine Art, also wir alle manipulieren nicht im negativen Sinne, aber wir versuchen immer durch unsere Art und Weise, sagen wir mal, du gehst zu einem Bewerbungsgespräch, Andreas, was ziehst du an? Das, was du normalerweise nicht anziehst, das ist schon eine Art des, man könnte sagen Manipulation, ne? Du möchtest unbedingt diesen Job haben, du ziehst dich so an und gehst rein und das ist eine Art von Manipulation.
Und du verkaufst dich auch besser, als du bist?
Ja, genau. Genau.
Oft.
Aber der Unterschied ist, was möchtest du damit erreichen und schadest du jemanden? Weißt du damit? Genau.
Das ist ja bei so einem Bewerbungsgespräch jetzt wahrscheinlich nicht
schön. Beim Kind, du machst ihm irgendwie den Teller schön her mit Gemüse, damit er es auch isst. Ist ja keine Manipulation auf einer negativen Ebene.
Aber ich meine tatsächlich die negative Seite, weil ich merke das bei unseren Söhnen, wenn die jetzt zuhören werden die sagen, da, Habe ich schon immer gewusst, mein Vater manipuliert mich. Wenn die den hier hören. Aber ich muss auch sagen, ne, meine Frau ist ja jetzt auch hier im Raum. Ich muss ja, sehr vorsichtig
sein. Sie guckt auch gerade sehr kritisch, Andreas. Sie fragt sich so, was meinst du denn jetzt genau damit? Aber, das ist jetzt die Frage, die sie gerade stellt.
Aber ich weiß noch ganz genau, also ich meine, ich bin jetzt 18 Jahre verheiratet, Schatz. Sind wir 18? Ja, ne? Und ich weiß, am Anfang war das so. Ich war noch in diesem Prozess, wo wir dann nicht mehr in der Gemeinde waren. Ich war noch in diesem Prozess, viele Dinge so zu tun, wie ich sie kennengelernt habe. Als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich dann Dinge verändert. Aber meine Kinder kennen diese Dinge noch. Und ich selbst jetzt, wenn sie eben so im Jugendlichen oder Erwachsenenalter sind und du weißt, sie tun Dinge, die du nicht möchtest, dass sie sie tun und die ganz bewusst nicht gut sind für sie, ja, und manche würde ich sogar als Sünde bezeichnen, ja, ich kann mich ja nicht von ausschließen, aber dann musst du echt vorsichtig sein, zu kommunizieren, ja, damit du ja nicht dort diesen geistlichen Missbrauch tust, weil du kannst ja dann auf sie stehen, ja, das gefällt ja Jesus aber nicht, oder wenn ich dann manchmal sage, frag mal Jesus, dann ist das ja auch schon eigentlich so ein Ding, verstehst du, was ich meine?
Mit frag mal Jesus jetzt gerade nicht.
Nicht. So. Aber das ist ja schon so, ich würde ja nie sagen, frag mal Jesus, wenn er was Gutes macht. Weißt du, was ich meine?
Ach so.
Verstehst okay, du? Verstehe. Meine Anspielung.
Geh mal in dein Zimmer, ja, und überleg mal. Ja,
genau.
Mit der Negativität verbunden.
Ja, ja, genau. Und da habe ich mich gerade so ein bisschen gefühlt, als wenn du gerade mich meinst mit meinen Söhnen.
Es kann aber auch sein, dass das eben daher kommt, dass du vielleicht so auch erzogen worden bist.
Ja, ja.
Ich weiß es nicht, aber vielleicht hast du das erlebt, vielleicht übernimmt man das dann automatisch. Ne? Aber das ist cool, dass man darüber spricht, deswegen liebe ich diese Arbeit, weil ich denke, wir sehen in uns immer wieder so, ich habe zum Beispiel ein Seminar zu Narzissmus gehalten. Mhm. Weißt du, was die Resonanz war von sehr vielen Teilnehmern? Meine Güte, ich sehe das und ich denke, so bin ich das. Hilfe.
Das ist krass. Ja.
Und ich glaube, dass das richtig gut ist. Diese Aufklärung, die Wahrheit macht uns frei.
Amen.
Und wir können nur durch das Erkennen, können wir andere Strategien anwenden und sagen, okay, so möchte ich nicht mehr, aber wie soll ich das jetzt machen? Zum Beispiel wurde ich erzogen durch Züchtigung. Das heißt, ich habe mit dem Gürtel wurde ich erzogen, also wenn etwas falsch war. Ich habe mich entschieden, das nicht zu tun, weil ich auch erkannt habe, was für psychische Folgen das haben kann, für einen Menschen Gewalt zu erleben. So. Die Wahrheit, die wir erkennen, macht uns frei. Und es ist cool, Andreas, dass du das jetzt vielleicht so auch für dich einfach als Vater reflektieren kannst und in Zukunft einfach anders erleben kannst.
Ich glaube schon, dass ich da super gut im Prozess bin und ich glaube, meine Söhne lieben mich auch. Aber ich habe da manchmal so schon das Gefühl, wie machst du das jetzt richtig, um dein Kind zu schützen? Mhm. Gibst du die Verantwortung als Vater, also würde mich auch interessieren, wie du das machst, gibst du die Verantwortung komplett ab an deinen Sohn und sagst jetzt, das ist dein Ding, willst du meine Meinung dazu hören, dann teile ich es dir mit, ansonsten ist es dein Bier. Oder wenn ich weiß, dass er empfänglich ist, weil er noch nicht so standfest in seiner Identität ist, kann ich das nutzen, um ihn eventuell noch umzustimmen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Ja, das ist spannend, weil ich hatte jetzt gerade eine Psychologin letztes Wochenende zum Interview bei mir und wir haben über das Thema Masturbation und Pornografie gesprochen bei Jugendlichen. Wie reagieren wir als Eltern darauf?
Ja, genau.
Und genau das ist es ja. Du willst das dem Kind keine Angst einjagen, weil das ist absolut die falsche Variante oder falsche Art und Weise. Sondern sie hat gesagt, als Lösung eine Alternative anzubieten. Immer mit dem Kind offen zu sprechen und eine Alternative anzubieten. Immer etwas, wo er diesen Stress, den er vielleicht durch Masturbation runterschmeißen kann, dass er eine andere Lösung hat, eine andere Alternative. Und wir als Erwachsene können ihm ja was vorzeigen, was er noch tun kann außerhalb des. Ne?
Jetzt ist ja so, gehen wir kurz nochmal auf dieses Thema, auch diesen geistlichen Missbrauch nochmal ein, weil ich finde das spannend. Jetzt ist da die Gemeinde und die lesen ja auch die Bibel und versuchen wahrscheinlich auch irgendwie aus ihrer Perspektive das Beste so zu machen, dass es Gott gefällt. So, jetzt gehe ich mal davon aus, jetzt lesen die irgendwelche Stellen in der Bibel, wie zum Beispiel, wenn einer einen Fehler macht, ne, dann soll der eine Bruder hingehen und ihn dann ansprechen und soll mit ihm reden und dann kommt, wenn er das nicht einsieht, dann soll die ganze Gemeinde kommen und soll ihn überzeugen. Ne? Es gibt ja solche Andeutungen, auch von dieser Zucht, der Gemeindezucht, die Paulus ja beschreibt. So, könnt ihr mir jetzt vorstellen, aus der Perspektive, dass die sagen, okay, steht doch hier so in der Bibel irgendwie und deswegen machen wir das jetzt vielleicht auch, weil sie vielleicht das Gute bewirken wollen, vielleicht aus ihrer Perspektive. Weißt du, was ich meine? Weil du ja eben sagtest, dass das ja etwas gut, also wenn es nicht gut ist, sondern etwas Schlechtes damit bringt, dann ist es ja dann ist vielleicht die Motivation von denen ja vielleicht gar nicht so schlecht. Weißt du, aus der Perspektive von denen jetzt. Weißt du, was ich meine? Mhm,
absolut, ja. Die Motivation ist vielleicht gar nicht so, man denkt, man müsste den anderen irgendwie retten, helfen.
Genau.
Irgendwie so, ne? Aber es ist halt das Problem, dass man vieles aus dem Kontext rausreißt. Ja. Einfach und sagt, diese Stelle passt, und das nehme ich.
Ja.
Zum Beispiel, du bekennst die Sünde des vorehelichen Sex, wir schließen dich aus, das steht so nicht geschrieben.
Nee, das stimmt, ja.
Wenn dieser Mensch das nicht einsieht und weiterhin in der Sünde lebt, dann holen wir noch jemanden, dann sprechen wir.
Genau.
Da gibt es ganz verschiedene Ordnungen, die Paulus auch aufschreibt. Aber dann wird einfach aus der Bibel einen Vers genommen.
Ja, ja.
Und dann wird er angepasst und sagt, das passt so zum Beispiel. Die Kombination aus geistlichen, körperlichen und psychischen Missbrauch. Eine Frau erlebt Gewalt. Sie bekommt, also körperliche Gewalt und auch psychische Gewalt. Sie kann nicht mehr. Sie geht zum Pastor und sagt, ich brauche unbedingt Hilfe. Jemand muss mir helfen. Dann wird ihr gesagt, du sollst dich unterordnen.
Mm.
So, dann wird dieser Vers aus dem Kontext genommen. Du sollst deinem Mann unterordnen. Dabei steht nur eins, zwei Sätze weiter, dass der Mann seine Frau so lieben soll wie Jesus. Ja. Aber das wird dann nicht beachtet.
Ja.
Es ist in Ordnung, dass er Gewalt antut und man wird ihr geraten, er schlägt dich, weil du dich nicht unterordnest. Wenn du dich mehr demütigst, wird er dich nicht mehr schlagen. Geh zurück, sei gehorsam und lebe damit. Das ist dein Kreuz, das du tragen musst.
Ja.
So, diese Frau hat einfach eine so traumatische Erfahrung damit gemacht. Und da sind alle drei Bereiche ihres Ichs betroffen, die darunter leiden. Verstehst du?
Ja, absolut. Okay. Ich verstehe das. Es gibt halt in der Bibel, glaube ich, immer auch Stellen. Ich glaube, es gibt da in der Bibel manchmal Themen, wo man drüber stolpert, wo man dann, wo es sich in so eine Richtung dann entwickeln könnte.
Ja.
Und ich glaube, die Frage ist, wie kann man denn vermeiden, dass es überhaupt zu solchen Fehlinterpretationen von biblischen Texten kommt? Weil da kannst du ja sehr viele Themen nehmen, wo das dann entsteht. Ja, was würdest du da sagen?
Ja, einfach gutes theologisches, biblisches Wissen auch miteinander reden, Kontrollinstanzen aufbauen, die das auch miteinander prüfen. Das sind eigentlich auch so Kriterien, wie man geistlichen Missbrauch verhindern kann.
Mhm.
Ja, dass man wirklich Fakten prüft, dass man mehrere zusammenzieht, dass man nicht als Gemeindeleiter so eine Hierarchieebene hat, das sagt, meine Meinung alleine zählt, sondern man entscheidet immer als Team, man schaut und spricht mit anderen Pastoren. Genau, dass man zusammen da unterwegs ist und nicht einer alleine die Entscheidungen trifft, wie die Bibel auszulegen ist. Und vor allem das Verständnis, jeder von uns ist lückenhaft im Wissen, jeder lernt noch dazu, wir nehmen alle eine Erkenntnis zu. Selbst der Gemeindeleiter weiß nicht alles, ja.
Genau. Ja, aber ich glaube auch manchmal sind tatsächlich auch manche Freikirchen tatsächlich so aufgebaut, dass es da den Pastor gibt und der ist der Entscheidungsmacher und sonst drumherum gibt es keinen, im Vorstand vielleicht noch die eigene Ehefrau oder so. Und dann aber auch vielleicht auch noch hörige Gemeindemitglieder und mehr gibt es dann gar nicht. Und dann kann der Pastor natürlich machen, wie er möchte und alle nehmen das dann auch so an, dem seine Lehre, dem seine Kirche. Ist das ja auch oft so, die Kirche von dem und so, ne, wo ich immer denke so, nee, es ist nicht die Kirche von ihm, es gibt nur eine Kirche von einem, das ist die Kirche von Jesus. Aber es gibt natürlich total viele Möglichkeiten, da so geistlichen Missbrauch zu machen.
Ja, er wird idealisiert, ne. Er wird
richtig,
auf den Podest gehoben, er ist der Pastor, alle müssen ihm gehorsam sein und es ist dann aber komplett der Gegensatz zu dem, was Jesus sagt, wer der Höchste sein will, soll der Niedrigste von allen sein. Diese Demut ist so wichtig, eben auch in der Leitung.
Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Eigentlich musst du doch für diese Dinge gar kein Christ sein, um zu checken, dass es nicht richtig ist, oder? Also das ist doch, ich meine, normaler Menschenverstand, in Anführungsstrichen, was ist normal, aber reicht doch aus, dass das nicht gesund ist, wenn sowas erlebt wird. Da musst du doch nicht Christ sein. Verstehst du, was ich meine, Nelly?
Ja.
Ich meine, du studierst, wo studierst du? Du studierst
in Braunschweig an der TU.
Ist das eine Universität. Ist aber keine theologische oder christliche, okay. Mhm. Für mich ist einfach die Frage, gerade was die Bibel und den ganzen Kontext betrifft und so, nicht alle sind Theologen, nicht alle sind irgendwie so bewandert oder so. Gibt es noch eine andere Instanz oder wie soll man sagen?
Ich glaube, du willst auf die Sozialpsychologie raus.
Ich möchte
warum
auch.
Warum man so im sozialen Geflecht eben das zulässt, oder? Warum
Noch nicht mal. Ich meine, manchmal hat man so ein Gefühl für etwas, ohne das begründen zu können. Weißt du, was ich meine? Ob das gut oder schlecht ist. Also so eine innere Uhr, die mir sagt, das ist nicht normal. Also vom Gefühl her. Und für mich ist es so, also ich beschreibe das gerne als den Heiligen Geist für mich so. Manchmal habe ich keine theologische Kenntnis von der Bibel, von wie ist das jetzt richtig und so weiter und so fort. Und manchmal habe ich aber einen inneren Instinkt, ein Gefühl.
Mhm. Ach so.
Ist das ja. nicht auch ein Barometer oder würdest du jetzt ständig sagen für dich, da müssen wir als Deutsche ein Buch haben, da müssen wir etwas nachschlagen können, da müssen wir, oder glaubst du, dass es diese Instinkte, diese positiven Dinge gibt?
Ja, auf jeden Fall. Die hat jeder Mensch in uns, die Urinstinkte und die eben, wir alle haben ja in uns die zwei Reaktionen, wie wir auf Gefahren oder schwere Situationen reagieren. Das ist einmal lauf weg oder kämpf.
Mhm. So. Ja.
Und wenn du aber viele Jahre die Erfahrung machst, dass das nichts bringt zu kämpfen und es auch nichts bringt, irgendwie mal laut zu werden, Kritik zu geben, dann steigt man einfach um auf die Resignation und man lebt dann einfach da drin. Weil die soziale Erwünschtheit, das ist, glaube ich, ich habe schon diesen Schritt eben gedacht, man möchte dazugehören. Man möchte nicht ausgeschlossen sein. Okay. Man tut alles und passt seine Persönlichkeit dem an, damit eben aus dieser Gemeinschaft niemand ausgeschlossen werden muss. Morgen halte ich ein Seminar zu geistlichem Missbrauch und in dieser Ausarbeitung habe ich ein spannendes Experiment in dem Zusammenhang gefunden. Das heißt The Stanford Prison Experiment. Kennt ihr das? Habt ihr schon was von gehört? Da ist ein Psychologe, der hat in der Zeitung, damals schon viele Jahre her, eine Annonce gestellt, und hat gesagt, hey, jeder Studierende von der Stanford Universität, wer möchte, kann da mitmachen. Und da sind auch wirklich viele gekommen. Und die haben unten in der Uni haben die ein Gefängnis aufgebaut.
Mhm.
Und haben gesagt, 10 von euch sind jetzt Gefängniswärter, 10 von euch sind jetzt Gefangene. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Die mussten das Experiment sogar noch dann auch abbrechen.
Mhm.
Die haben das alles so real gespielt. Die haben die Gefangenen von zu Hause abgeholt mit Polizeiwagen. Die haben sie dann auf Läuse untersucht, geduscht, ihnen diese ganzen Klamotten angezogen. Und die anderen sind so, also beide Gruppen sind so in diese Rolle reingegangen, dass sie den Unterschied nicht mehr gemacht haben, gespürt haben. Die haben ihre Identität quasi in dem Moment abgelegt und die haben sie so wirklich missbraucht, die Wärter, obwohl die nichts gemacht haben. Also dieses Experiment hat gezeigt, dass sogar Menschen, die vorher intelligent sind und keine psychischen Störungen oder irgendwas haben, dass sie auf einmal dazu bereit sind, sowas zu tun. Und das zeigt, dass die Gruppendynamik so viel mit dir machen kann. Du kommst in eine Situation rein, in eine Gruppe, wo eben diese Regeln gespielt werden und du lässt deine Identität ein Stück weit zurück und passt dich denen total an.
Das haben wir in Deutschland vor ein paar Jahren auch erlebt, mit einem ganzen Land. Diese ganze Nazi-Geschichte und so, das ist ja ähnlich eigentlich. Du wolltest dazugehören, du bist richtig reingekommen. Du hast überhaupt nicht gesehen, was eigentlich da passiert.
Ja.
Das ganze Volk ist hinterhergelaufen.
Ja.
Du musst dir mal vorstellen, was das für eine Macht hat.
Diese
Community, dieses Community-Building eigentlich. Und du checkst es einfach nicht.
Du checkst es nicht, ja. Oh, wow.
Ja. Sogar vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren war das auch ziemlich präsent, meiner Meinung nach. Ja.
Wie ist das denn bei dir eigentlich jetzt nochmal kurz persönlich zu dir, weil das ist ja auch spannend zu hören. Du hast ja erzählt, du hast selber auch geistlichen Missbrauch erlebt. Wie bist du jetzt selber aber dann rausgekommen? Du hast eben schon mal gesprochen, dass du keine Heilsgewissheit hattest zum Beispiel. Wie ist das denn dann gekommen, dass du dann da rausgekommen bist und jetzt heute hier so redest und voller Feuer bist?
Genau, ich habe mich irgendwann dann immer mehr gefragt, Gott, wer bist du eigentlich? Ich kann so nicht mehr. Das war echt, da waren auch ganz viele Fragen an Gott. Und dann irgendwann hat uns meine Tochter und mich und meinen Ex-Mann verlassen.
Mhm.
Und in dieser Zeit habe ich zu Gott geschrien auch. Ich habe gesagt, bitte offenbar dich mir anders, wenn du wirklich da bist. Also ich wusste schon, dass es Gott gibt, aber ich konnte nicht glauben, dass das der Gott ist, den ich, dass er wirklich so ist. Das war für mich so schwer. Bitte zeig mir, wer du bist. Und dann war ich auf einer Konferenz und da wurde die Botschaft vom Kreuz erzählt, die ich schon tausendmal vorher gehört habe. Aber es hat mich so gepackt, wie in Römer 1 geschrieben steht, dieses Dynamit, das durch das Evangelium kommt, zack, war's drin. Ich habe geweint, ich habe die ganze Nacht geweint, weil ich verstanden habe, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Noch nicht, ich weiß, wir wissen es nicht zu 100% oder können es nicht erkennen zu 100%, aber da war es schon ein Stück weiter Erkenntnis, so weit, dass ich verstanden habe, okay, ich will dieses Leben mit Jesus und da habe ich meine Wiedergeburt erlangt. oder geschenkt bekommen und ab dem war alles anders. Ab dem habe ich einfach ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Beziehung mit Jesus gehabt. Ich habe ihn erlebt, seine Vaterliebe. Und irgendwann sind wir mit meiner besten Freundin, die Videokreatorin ist, sind wir irgendwann, hat Gott uns einfach in den Dienst gestellt, darüber zu sprechen.
Oh.
Und dann war das so krass, Gott sagt, sprich über, ob Hosen oder Rock richtig ist. Und ich habe wirklich so den ganz klaren Auftrag gehört. Oder ist das denn wirklich so? Wo steht das denn geschrieben, dass es eine richtige Gemeinde gibt? Wo denn?
Ah.
Ja. Und dann hat Gott gesagt, sprich so klar, dass es steht nicht geschrieben. Es steht nicht geschrieben. Und irgendwann sprach dann Gott, sprich über geistlichen Missbrauch. Und ich habe diesen Begriff dann nicht gekannt. Wow. Ich habe dann Bücher aufgeschlagen und angefangen zu lesen, verstand, dass mir alles passiert. Krass.
Wahnsinn.
Und dann ist es richtig ins Rollen gekommen, wo ich gemerkt habe, Gott möchte, dass wir darüber sprechen. Er möchte, dass Menschen die Wahrheit erkennen.
Jetzt ist es ja so, du bist in dieser Gemeinde drin. Und du hast es gerade eben erzählt, dass du da vom Kreuz wird ja auch erzählt. Also ich denke mir mal so, wenn man dann von der Bibel hört, dann hört man doch vom Kreuz und von der Sünde und so. Und da ist es dann aber so zugedeckt, dass man das nicht sieht? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass man dann irgendwo anders hingeht und dann wird die gleiche Botschaft verkündet und plötzlich trifft es dich? Wie kann man das erklären?
Weil ich glaube, dass das beschreibt Paulus und Galater ganz gut. Wie konntet ihr das verlieren? Wie könnt ihr das vermischen? Gesetz und Gnade passt nicht zusammen. Und das ist es eben, was eben ganz oft zusammen dort auch gepredigt wird, Gesetz und Gnade. Ja, Gnade für dich, wenn du neu dazukommst, wenn du deine Sünden das erste Mal bekennst und dein Leben Jesus übergibst, aber danach ist die Gnade ganz schwer.
Ganz weit weg.
Ja, genau. Dann kommt die Leistung.
Es gibt ein Buch darüber, wie Menschen ihren Glauben verloren haben. Das habe ich mal gelesen, das war interessant. Da gab es eine Evangelisation irgendwo in der Stadt, die Leute sind hingekommen, die haben von dieser Gnade gehört, die haben gedacht, boah krass, Jesus nimmt mich an, egal was ich getan habe, boah krass, der liebt mich so sehr, wow krass, ich will mit denen losgehen. Dann sind die irgendwann ein paar Tage später in irgendeine Gemeinde gegangen und dann plötzlich hieß es, oh jetzt bist du angenommen und jetzt musst du dich aber verändern, jetzt musst du anders werden, jetzt musst du plötzlich deinen Kleidungsstil ändern, wie du es eben erzählt hast, und dann waren die auch immer ganz schnell wieder weg, weil dann so dieses, das war dann so abstoßend für viele, dieses, oh jetzt hast du die Gnade und jetzt kommt aber hier das harte Gesetz, wie ein Christ zu sein hat.
Ja. Und es ist die Veränderung kommt von innen nach außen. Wenn wir Jesus angenommen haben, bleiben wir nicht so, wie wir sind. Aber
Amen.
Der Heilige Geist verändert uns von innen nach außen, aber nicht niemals von außen nach innen, weil dann ist das wieder Leistung.
Ja, und außerdem, wenn das, also das habe ich ja auch gerade jetzt bei meinen Kids und so, immer bei meinen Jungs, wenn du Dinge überstülpst oder sie willst, dass sie tun, weil sie uns Eltern ja lieben und nicht verletzen wollen und bla bla bla, dann machen sie es nur so lange, bis sie es checken oder bis sie es nicht mehr wollen, bis sie so eine starke Autorität haben, dass sie sagen so. Aber wenn es von innen passiert, dann bleibt es, auch wenn du nicht als Kontrollinstanz da bist. Und dann leben sie das, was sie zu Hause vielleicht tun, genauso auch woanders.
Ja. Ja.
Und genau das ist der Punkt. Das ist eine Niederlage oft für Eltern, finde ich. Ich habe mich oft so gefühlt, wenn du das nicht machst, aber du musst es einfach checken auf lange Sicht, weil es bringt nichts, wenn die es wegen dir machen. Du willst mich ja nicht verletzen, ne? Aber ich möchte noch mal kurz auf den Narzissmus zu sprechen kommen, weil du hast gesagt, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Und ich sag mal so, gerade wenn du jetzt nicht aus so einem krass christlichen Kontext kommst, ist der Begriff Narzissmus, glaube ich, eher ein Begriff, der den Leuten was sagt, als geistlicher Missbrauch, würde ich mal behaupten.
Ja.
Was ist Narzissmus genau? Und welche, gibt es Symptome, wo man ganz schnell erkennen kann, da ist Narzissmus im Spiel? Oder Verhaltensweisen?
Ja,
oder wie auch immer.
Narzissten können sich sehr gut verstellen, deswegen sind sie so schwer zu erkennen. und das ist auch wirklich, auch in meiner Arbeit, ich möchte nicht, dass man dann sagt, Nelly hat gesagt, so und so verhält sich ein Narzisst, du bist ein Narzisst. Diagnosen dürfen wirklich nur Psychotherapeuten stellen, weil es sich um eine Persönlichkeitsstörung handelt.
Das ist auch wichtig zu betonen. Ja,
absolut. Mhm. Also wirklich jetzt, möchte ich auf keinen Fall, dass man sagt, jeder Gemeindeleiter ist ein Narzisst oder der Mann ist ein Narzisst. Es gibt auch Frauen, die haben narzisstische Züge. Und jeder von uns hat eigentlich narzisstische Züge.
Ja, genau.
Wir alle wollen vorwärts kommen und um das zu erreichen, müssen wir wirklich uns selbst lieben und an uns glauben.
Yes. Und das ist auch erstmal nicht schlecht.
Und das ist erstmal überhaupt nicht schlecht. Wenn wir das in so einem, auf so einem Zahlenstrahl uns vorstellen, so ganz links ist gesunder Narzissmus, der uns im Leben vorantreibt und voranbringt.
Ja.
Aber je stärker es dann nach rechts geht, desto zerstörerischer ist es, sowohl für die Person selbst als auch für die, fürs Umfeld. Und man kann einfach sagen, dass die Essenz eines Narzissten darin besteht, dass er mit aller Macht versucht, Anerkennung zu bekommen. Und dafür manipuliert er und macht ganz, ganz viel. Es ist sein Lebenselixier. Er braucht die Anerkennung und die Zustimmung von Menschen, weil er sich eine zweite Art von Persönlichkeit in sich entwickelt hat. Er hat verstanden in der Kindheit aus der Beziehungserfahrung heraus, ich bin nicht liebenswert. Ich bin nicht angenommen, ich muss mich verstellen, damit ich geliebt werde. Und um das zu erreichen, entwickelt er in sich Ideale, also es ist keine gespaltene Persönlichkeit, aber es ist trotzdem etwas, wo man wie so eine Art neues Bild baut und sagt, nach diesem Mechanismus muss ich funktionieren, dann bin ich geliebt. Aber um diese Anerkennung zu bekommen, wird das nach außen hin ganz stark dargestellt. Es wird ganz viel Lob erwartet. Man erzählt von seinen Errungenschaften. Man manipuliert auch in Beziehungen und sagt, du musst dich so verhalten, wie ich es sage, nicht anders. Du musst mir die ganze Zeit Anerkennung geben, das brauche ich. Aber das Problem ist, selbst wenn er Anerkennung bekommt, also wenn ich er sage, dann meine ich den Begriff Narzissmus oder Narzissten an sich, das kann auch eine Frau sein, dann ist es aber, hält das nur für einen Moment. Und dann fängt es wieder von vorne an. Wow. Es befriedigt einen nicht wirklich. Und gerade Menschen, die in einer Machtposition stehen, die können sich das wirklich gut erarbeiten, dass Menschen ihnen Applaus geben. Ja. Sie ihnen sagen, du bist so toll, du bist so, und das brauchen sie.
Und würdest du sagen, bei einem Narzissten, sag ich mal, wenn man mit so jemandem in einer Beziehung ist oder auch irgendwie in Beziehung steht, dass man sagt, flieh schnell. Ich habe das schon oft gehört bei anderen Experten, die gesagt haben, wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, flieh so schnell du kannst. So habe ich das schon oft gehört. Gibt es auch für Narzissten Hoffnung?
Ja, das ist gerade bei dem Seminar war das am Ende eine lange Diskussionsrunde. Wenn wir das aus der psychologischen Seite betrachten, nein.
Also du würdest sagen, psychologisch gesehen, flieh, geh.
Ja. Die Statistik zeigt, dass Narzissten sich nie ändern. Sie manipulieren so stark, dass sie nach außen hin das Bild geben oder die versprechen, ich ändere mich. Mhm. Aber weil die Einsicht nicht da ist, sie halten sich ja für so perfekt.
Ja.
Und das müssen sie aufrechterhalten.
Ja.
Lassen sie auch gar nicht zu, das sich selbst mal zu kritisieren. Ja. Das würde für sie bedeuten, gleich tot sozusagen.
Wahnsinn.
Also das ist so krass, dass sie das einfach auch nicht einsehen. Deswegen gehen sie auch nicht zur Therapie. Wenn sie zur Therapie gehen und Hilfe suchen, dann meistens wegen Begleiterscheinungen wie zum Beispiel Depressionen oder Beziehungsprobleme.
Und gibt es dann Änderungen, wenn sie in der Therapie sind oder auch da nicht?
Je nach Einsicht, ja. Das ist wieder dieser Zahlen, dieser Strahl, wenn wir den betrachten. Wenn noch ein bisschen Einsicht da ist, kann er zum Beispiel neue Verhaltensweisen lernen, wie er in Beziehungen besser umgehen kann. Aber wenn diese Einsicht gar nicht gegeben ist, und er diesen perfekten Mensch in sich aufrechterhalten wird, wird er das nie zulassen, dass jemand ihn kritisiert. Und dann gibt's aber noch die geistliche Ebene, die Glaubensebene, wo ich ganz tief überzeugt bin in meinem Inneren, weil ich Jesus erlebt habe. Er ist der größte Psychologe. Er ist der, der die Seele gemacht hat. Er ist der, der die Psyche kennt und er kann Heilung geben.
Mein Vater ist Psychiater und Psychotherapeut.
Ja.
Auch recht erfolgreich gewesen. Der hat mir einen folgenden Satz gesagt. Es gibt keine bessere Psychotherapie als den Glauben.
Mhm.
Und es gibt auch keinen besseren Psychotherapeuten als Gott.
Genau.
Und ich glaube, das ist wirklich wahr, weil er an die Dinge rankommt, an die kein Psychotherapeut rankommen kann.
Genau. Weißt du, wenn du Jesus angenommen hast und diese neue Identität in dir da ist, brauchst du keine Anerkennung von Menschen mehr. Und das ist der Knackpunkt bei einem Narzissten.
Ja.
Es wird ausgetauscht. Du lebst nur noch für Gott und er gibt dir die Anerkennung. Und dann musst du auch niemanden mehr manipulieren. Also ich glaube, 100% Gott kann da reingreifen. Gott kann Menschen von einem Moment auf den anderen verändern. Manchmal, und vielleicht ist das sogar sehr oft der Fall, dass eben dieser Prozess aber auch dauert.
Ja.
Dass es manchmal nicht sofort auf einen Schlag passiert.
Und trotzdem, und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, auch die Arbeit, die du machst, ist, tatsächlich braucht es auch eine gesunde theologische Lehre, über Gott, wer Gott ist am Ende des Tages, damit überhaupt diese Dinge auch passieren.
Richtig.
Also ich meine, du hast ja eben davon gesprochen, selbst der Glaube an Gott heißt ja erstmal noch nichts, ne? Die Frage ist ja, welcher Gott? Genau. Also wie ist dieser Gott? Der Glaube an diesen, welcher ist dieser richtige oder dieser gute Gott? Ja. Das befreit ja auch. Und es gibt ja auch in der Psychologie tatsächlich auch Hinweise, die Leute, die an dieses Gnadenbild, dieses liebenden Gott glauben, dass die auch gesünder leben. Menschen, die jetzt aus der gleichen Perspektive auch im Christlichen sind und die dieses, wie du es eben beschrieben hast, Gesetzeswerk, ich muss dem Gott immer am besten was hinschieben, dass er mich noch annimmt, dass das eben auch anders, also destruktiv eben nicht gesund ist und genau. auch zu Depressionen und so weiter führen kann.
Das ist tatsächlich ein Punkt, wie dann auch Menschen, die geistlichen Missbrauch erlebt haben, dann auch Heilung bekommen. Indem sie ein ganz neues Gottesbild sich aneignen. Ja. Die gehen wirklich mit der, in der Seelsorge zum Beispiel, gehen die ganz tief rein. Welche Glaubenssätze hast du überhaupt? Ja. Stimmen die mit der Bibel überein? Ja. Hat Jesus das wirklich gesagt?
Ja.
So. Und dann entsteht ein neues Gottesbild. Ich habe jetzt für das morgige Seminar auch so eine Folie erstellt oder ein Arbeitsblatt, wo ein Rahmen einfach da ist, ein leerer Rahmen, und ich möchte, dass dann die Teilnehmer reinschreiben, wer ist Gott für dich?
Wow.
Dass sie Adjektive ihn beschreiben.
Aha.
Und dann erkennst du, das wirkt sich auf deinen Alltag aus. Ja. Was du über Gott glaubst, so lebst du auch.
Ja. Absolut. Ja. Wie ist Gott?
Ja.
Das ist die Frage, würde ich sagen. Wie ist Gott?
Ist Gott.
Wie ist Gott auch für dich, Nelly? Also,
ach so, wie
für wenn du es jetzt mal beschreiben müsstest, ne? Und ich möchte, würde ich gerne wünschen, dass du vielleicht nochmal dieses Verlierbarkeit des Heils, du weißt, was ich meine mit der theologischen Frage, vielleicht auch nochmal mit reinbringst, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Seit meiner Wiedergeburt ist Gott für mich einfach dieser Vater, der Vater, der mich so liebt und bei dem ich immer wieder Gnade finde. Und wenn wir an den verlorenen Sohn denken, der immer mit den offenen Armen dir entgegenrennt, bei dem gibt es keine Grenzen, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Er ist barmherzig und langsam zum Zorn. Er ist ein Gott, der mich lenkt. Und weißt du, was ich glaube, der auch so ein Drehpunkt in meinem Leben war, ich habe verstanden, alles, was mir passiert, dient mir zum Guten, weil Gott mich liebt. Er liebt mich so sehr, er trägt mich durch jede Zeit und ich darf ihm zu 100% vertrauen. Gott, wenn du das zugelassen hast, dann ist es gut für mich.
Yes,
wow.
Und das hatte ich früher nicht, weil ich immer gedacht habe, mir wurde beigebracht, wenn Krankheit in dein Leben kommt, dann hast du was falsch gemacht, Gott straft dich. Wenn eine Familie ein Kind verloren hat, irgendeine Sünde ist bei euch, Gott straft euch.
Mhm.
Das ist richtiger Missbrauch. Das ist so, tut so, so weh. Ich kenne eine Frau, die auch ein Kind verloren hat und sie hat auch von solchen streng konservativen Seiten auch solche verletzenden Dinge an den Kopf geworfen bekommen, wo du denkst, du bist in deinem Trauerprozess, du hast gerade ein Kind verloren, du bekommst noch von der Seite zu hören, Gott hat dich bestraft. Ja. Also das ist Wahnsinn, wirklich. Mhm.
Was glaubst du, wenn Menschen Krankheiten haben und sagen wir mal, das ist ja, das hört man ja immer wieder, dann ist die Frage, gibt es da Sünde in deinem Leben und so. Was würdest du diesen Leuten antworten, die sagen, woher kommt denn so eine Krankheit oder Dinge, die nicht funktionieren im christlichen Denken? Das ist natürlich jetzt eine sehr hohe Frage.
Ja,
aber
ich glaub, das würde den Rahmen sprengen wahrscheinlich. Und vielleicht kannst du sogar noch eine bessere Antwort zu geben. Weil ich glaube, ich habe schon über das Thema mit so vielen gesprochen. Und jeder hat so seine Meinung.
Ja, ja.
Aber grundsätzlich, ich glaube, vieles, was uns geschieht, haben wir selbst zu verantworten auf dieser Welt.
Amen. Also so, so
ist es. Andreas, genau. Amen. Aber manche Dinge sind für uns einfach nicht zu verstehen.
Ja.
Und da ist es wichtig, einfach die Kontrolle an Gott abzugeben, zu sagen, du bist mein Leiter, du bist mein Führer und du hast nur Gutes für mich im Sinn, Römer 8, 28.
Ja, aber auch, ich meine, also wenn gläubige Menschen krank werden, stellen sich ja diese Frage auch so direkt, habe ich irgendwas falsch gemacht?
Ja, 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 genau.
Das meinte ich damit, habe ich da irgendwas falsch gemacht oder was ist der Bug in meinem Leben, warum ich jetzt nicht finanziell weiterkommen oder so. Das sind ja Fragen, die kommen und man sucht dann immer direkt immer bei sich, wo ist die Sünde noch, wo ist das Thema?
Ich glaube, es ist an sich nicht schlecht, sich immer zu reflektieren und hinzuhinterfragen, aber immer das mit Gott und auf eine gesunde Art und Weise zu machen und eben sich nicht dadurch irgendwie schlecht machen oder schlecht fühlen, sagen, Gott, du bist nicht da, du hörst mich nicht, du hilfst mir nicht, sondern wirklich so in diesem Flow gehen, Gott, du hast mein Leben in deiner Hand. Und alles, was geschieht, genau, also ich kann voll verstehen, was du meinst. Ich hatte tatsächlich vor kurzem einen Knoten bei mir entdeckt und wisst ihr, was der erste Gedanke war? Ich muss unbedingt zu einem Pastor beichten, weil wenn ich sterbe, wer weiß. Könnt ihr euch das vorstellen?
Kam wieder hoch, ne?
Könnt ihr euch das vorstellen? Krass,
wie tief das drin ist.
Wie krass tief das sitzt, obwohl ich heute definitiv 100% weiß, wenn ich jetzt vom Stuhl fallen würde, ich würde zu Jesus gehen.
Ja, ja.
Aber das ist so tief.
So tief drin, ne?
Boah. Nelly, was ist deine Vision? Also du hast gesagt, du bist noch Studentin, also bist jetzt fast ready in Anführungsstrichen.
Was ist deine Vision? Warum gehst du diesen Weg? Was ist dein Ziel damit?
Ich hatte vor einigen Jahren eine Vision von Gott geschenkt bekommen, bevor ich überhaupt noch wusste, dass ich Psychologie studieren will, ein Frauenhaus aufzumachen. Und ich möchte in diesem Frauenhaus einfach Frauen die Möglichkeit geben, Heilung zu finden auf einer geistlichen, psychischen und körperlichen Ebene.
Hm.
Das ist so mein großer Wunsch. Ich liebe es, einfach in der Seelsorge tätig zu sein, in der Therapie. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass Gott mich als Referentin für verschiedene Thematiken auch benutzen wird, wo ich Aufklärungsarbeit leisten darf.
Wow.
Das schreit ja fast förmlich, dass ich irgendwo mal beim Lieb-Event auftritt.
Wenn der Termin nicht schon stände, ne?
Ja, achso, genau.
Das müssen wir ja pitchen jetzt.
Ja, genau, ja. Ja.
Kennst du das Datum eigentlich?
September, ne?
Yes.
Ja.
Cool.
Ja. 7.9. Ihr lieben Leute, wenn ihr uns hier zuhört und wenn ihr die Nelly mal kennenlernen wollt, anfassen sage ich jetzt nicht, weil das könnte man auch missverstehen. dann kommt am 7.9. nach Hanau. Da wird die Nelly referieren. Lasst euch überraschen. Thema kommt demnächst auf die Homepage. Aber wenn jetzt die Leute sagen, hey Nelly, wie kann ich mehr von dir konsumieren, außer jetzt hier im Podcast und keine Ahnung, im ERF oder wo warst du, überall. Wie können die Leute mehr von dir bekommen? Oder kann man sich mit dir schon irgendwie connecten? Kann man schon irgendwas bei dir bekommen, wenn man jetzt sagt, ich brauche da Begleitung?
Ich habe eine Webseite, die heißt www.wüstenblume.net. Dort kann man mich auf jeden Fall kontaktieren. Es ist jetzt nämlich so, ich war in einer starken oder langzeitigen Prüfungsphase und habe jetzt erstmal alle E-Mails eingestellt. Und ich biete auch nur Akutseelsorge an, weil ich das zeitlich einfach sonst nicht schaffe.
Mhm.
Genau, das sind die Optionen, die ich anbiete. So 2-3 Gespräche, wo man zum Beispiel als Frau in einer sehr schweren Lage steckt und man nicht weiter weiß. Dann sprechen wir mit der Frau durch. Wie ist die Situation, was ist die Lösung oder was könnten Lösungswege sein? Das ist die Möglichkeit. Ansonsten bin ich auf YouTube auch mit meinen Videos erreichbar und auf Instagram.
Okay. Kommt alles in die Shownotes rein, unter dem Podcast. Und ich würde sagen, am besten kommt ihr nochmal nach Hanau. Vielleicht erwischt ihr dort einen Moment, wo die Nelly gerade den Cappuccino trinkt und von ihrer Freundin gefilmt wird. Und dann könnt ihr vielleicht noch mit auf Instagram.
Ja, das ist super. Genau, ja.
Genau, das sind, glaube ich, die idealsten Optionen, wie ihr Nelly erreichen könnt. Oder schaut euch und konsumiert alles, was sie gerade bei YouTube oder auf allen möglichen Kanälen hat. Ne? Nelly, hast du noch einen abschließenden Satz für unsere Hörer?
Ja, vielleicht für die jetzt zugehört haben und entdeckt haben, dass es vielleicht sie auf eine Art und Weise auch betroffen hat, wo sie Macht und Missbrauch oder Manipulation erlebt haben. Ich will einfach sagen, es gibt jemanden, der Heilung schenken möchte, der wirklich ein wundervolles Leben jedem Menschen bereitstellt, ein Leben in Freiheit. Und sein Name ist Gott, Jesus. Und deswegen macht euch auf die Suche nach ihm.
Wow.
Schöner könnte man es nicht sagen.
Ja, genau. Was jetzt nochmal gerade reinkam und was mich nochmal vielleicht zum Abschluss bringen würde, ist diese Frage mit dieser Heilsgewissheit. Vielleicht nochmal ganz am Ende, weil diese vielleicht nicht so beantwortet wurde. Wenn man Gott in seinem Leben annimmt, heißt das, man ist auf Ewigkeit in so einer Heilsgewissheit oder kann man das wieder verlieren? Was würdest du sagen?
Oh, ich glaube, das sind auch so theologische Themen, gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Aber ich glaube, das, wie Gott einen Menschen geschafft hat, ist, dass er ihm einen freien Willen gegeben hat.
Ja.
Und wir verlieren die Heilsgewissheit nicht, weil wir irgendwie sündigen. Wir sind Menschen, die im Fleisch leben, hier im Körper. Ja. Und das beschreibt der Römerbrief ganz stark. Aber wenn du dich irgendwann entscheidest, ganz bewusst, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben, dann ist das ja eigentlich nur die Konsequenz, dass Gott aus Liebe wieder sagt, gut, dann lasse ich dich. Also, verstehst du was?
Ja.
Das ist der freie Wille, den Gott uns gibt.
Ja.
Und das ist das größte Geschenk an die Menschheit.
Ja, ja, mega. Also, danke nochmal, dass du das nochmal abgerundet hast. Und vielen Dank, dass du einfach hier warst und dass du mit uns geteilt hast. Und wir freuen uns auf dich in Hanau und natürlich dann auch auf die Rückmeldung der Zuhörer und vielen Dank, dass ihr wieder dabei bei uns gehört habt.
Danke, Nelly.
Danke euch.
Danke, Nelly.
Das war der Erleb-Podcast. für dein befreites und erfülltes Leben. Mehr zu unseren Veranstaltungen findest du unter www.erlebt-event.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.